Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Querschnitt. Ich bin Isabel Belser und arbeite bei der Schweizer Paraplegiker Stiftung. Vielleicht hast du meinen heutigen Gast schon einmal gesehen, auf einem Plakat oder im Fernsehen oder mal online. Die Rosa Zaug ist nämlich Teil von unserer neuen Kampagne «Im Rollstuhl sitzt man nie allein». Die Rosa ist 68 Jahre alt, kommt von Heimberg und ist seit 1975 Querschnitt gelähmt. Als sie in der Lehre zur Malerin war, ist sie bei einem Arbeitsunfall vom Gerüst gefallen. Aber wo andere die Flinte ins Korn geschossen hätten, hat Rosa entschieden, die Welt neu zu erobern. Mit Mut, Neugier und grosser Lebensfreude. Sie ist Paralympics-Medaillengewinnerin, engagiert sich für die Aufklärungsarbeit und lebt ein erlebnisreiches Leben. Rosa, herzlich willkommen und danke, dass du heute mit uns deine Geschichte teilen
willst. Sehr gerne.
Ich habe in einem anderen Interview von dir gelesen, dass dein Leben seit dem Rollstuhl spannender geworden ist. Wie kommst du zu dieser Aussage?
Ja, das ist tatsächlich so, weil ich habe in meiner Jugendzeit einfach nichts Schlaues aus mir gemacht. Ich habe weder Sport gemacht, mit 19, wir hätten das auch nicht so gekannt, da in Sportvereinen oder irgendwelche Arten zu gehen. Ich war eher ein bisschen Fuli. Ich bin ein bisschen in den Beiz rumgehangen mit meinen Kollegen und Partys gemacht. Also etwas Schlaues habe ich eigentlich nicht wirklich gemacht. Darum muss ich sagen, als dieser Unfall passiert ist, ist das ganz in eine andere, in eine bessere Richtung gelenkt worden.
Und nach deinem Unfall hat sich dein Leben total verändert. Wie hast denn du den Mut gefunden, nochmal neu anzufangen?
Ich habe eben das grosse Glück gehabt, dass ich in eine Zeit hineingekommen bin, wo man in Basel eine ganze neue Ära mit diesen Querschnittgelähmten hat aufbauen. Da ist man aufgenommen worden von jungen Rollstuhlfahrern, die schon ein bisschen Erfahrung hatten. Da ist der Rollstuhlsport in den Kinderschuhen langsam entstanden. Da ist man geholt worden, in den Rollstuhl gesetzt und gesagt, Seitenlehne brauchst du nicht, Rückenlehne brauchst du auch nicht so hoch. Da haben sie einfach mal den halben Rollstuhl auseinandergenommen und gesagt, so, jetzt gehen wir in den Keller mit einer Stoppuhr. Du wärst sicher gut im Schnellfahren. Das musst du einfach machen. Und so bin ich reingerutscht. Zuerst hatte ich das Gefühl, ja, geht es denn noch? Ich gehe Sport. Das ist gar ein Fremdwort für mich. Und irgendwie haben mich die anderen Paraplegiker, die Rollstuhlfahrer, so motivieren und mich mitschleifen. Das habe ich wirklich also denen zu verdanken, dass ich so in diese Szene reingerutscht bin und dann auch gleich mal ein bisschen gut war oder vielleicht auch zu wenig Konkurrenz hatte. Auf jeden Fall habe ich da ganz ein anderes Lebensenergie können entwickeln mit diesen Leuten zusammen. Dank denen war das damals eben auch noch recht locker gewesen. Da hat man noch nicht so viel müssen trainieren. Da ist man gleich mal mitgenommen worden an Turnierli und hat dann daraufhin trainiert, dass man auch mal an den Paralympics kam. Die erste war 1980, wo natürlich ein mega Erlebnis für mich war, wo ich ohne diesen Unfall nie so etwas erleben durfte.
Die Brüder hatten ja nur ein paar Jahre vor dir einen Töpfunfall und ist auch querschnitt gelähmt. Wie war das? Habt ihr euch in dieser Situation gegenseitig unterstützen können?
Ja, ich denke, wo die Meldung kam, dass ich auch im Paraplegikerzentrum liege, war für meine Brüder ein Schock. Er ist natürlich im Jahr 1970 in die damalige Milchsuppe gekommen. Als wir ihn besuchen, war das für uns ein riesen Schock. Wir haben ihn gefunden in einem 12er-Saal innen. Wir konnten kaum einen Stuhl zwischen ein Bett tun, dass sie von den höchst gelähmten, beatmeten Patienten ist alles in diesem Raum innen. Alle haben nur gekuschelt und das ist also eine traurige, frustrierende und deprimierende Stimmung gewesen, sondergleichen. Als ich natürlich meinen Unfall hatte, habe ich mich zuerst furchtbar gewehrt, was es heisst, ich komme auf Basel in die Milchsuppe. Ich sagte, dorthin will ich nicht. Das war für mich so ein Schreckensszenario. Dann haben sie aber gesagt, nein, das sei heute nicht mehr so. Das sei ein neuer Chefarzt. Da werde ich Rollstuhlsport gemacht und das sei ganz ein anderes...
Eine andere Welt
fast, oder? Eine andere Welt, ja. Hat ein grosses Ziel und sei positiv und ja.
Und wie hast du es denn erlebt?
Ja, tatsächlich, als ich dort nachher gelegen bin, damals war es nicht mehr ein 12er-Zimmer, es wäre ein 4er-Zimmer gewesen, aber weil man dort zu wenig Platz und Bett hatte, sind wir in einem Zimmer gsi mit 6 jungen Frauen und die sind da schon ausgegangen und haben sich zweggemacht und haben es noch viel so lustig gehabt eigentlich. Und ich habe gefunden, nein, das ist wirklich nicht mehr so tragisch und deprimierend wie damals, wie ich das dann empfunden habe. Und man hat gemerkt, dass von der untersten Putzfrau bis zu den allen Pflegern und wo irgendwie in die Zimmer rein und rausgekommen ist, dass das so eine Aufbruchstimmung, alle sind so positiv und ihm ermutigen, dass es da wirklich in eine Richtung geht, wo man könnte damit leben, wo, ja, wo ihm Mut machen. Und das hat mich gleich mal wirklich auch aufgestellt und konnte zuversichtlich sein.
Und von den Erfahrungen, die Brüder gemacht haben, inwiefern hast du profitiert davon? Also habt ihr euch gegenseitig Tipps geben oder wie war das? Es ist ja auch noch speziell, dass gerade zwei Leute in der Familie im Rollstuhl sind.
Ja, mein Bruder, das ist übrigens der älteste von uns 7 Kindern, er ist ganz ein anderer Typ als ich. Er ist sehr ruhig, ich bin eher ein Wilde, ein Zwaschbli und ein Aktive. Er hat mehr so ein bisschen mit seinem Kopf gearbeitet, mit dem Hirn. Er ist ein bedächtiger, überlegter Mann. Und er hat eigentlich sehr schwer gehabt am Anfang, wo mich das Schicksal hat auch getroffen. Ich habe im Gegensatz zu meinem Bruder eine inkomplette Querschnittlähmung. Das heisst, ich konnte am Anfang noch ein bisschen aufstehen, die Beine ein bisschen bewegen. Und ich hatte immer ein bisschen Hemmungen gehabt, wenn er dabei war, dass ich mich irgendwo die Beine bewegt oder aufgestanden bin. Ich dachte, das macht ihn sicher traurig. Aber das war absolut nicht der Fall. Wir haben sehr, sehr ein gutes Verhältnis zusammen. Und ja, er ist seinen Weg gegangen, mit weniger Sport als ich. Und ich bin auf diese Schiene eingestiegen. Und für die Eltern, ja, ist es sicher schlimm gewesen, aber was ich gesehen habe, ich hatte eben schon ein bisschen gewusst vom Bruder, dass man lernen Auto fahren kann, dass man arbeiten kann, dass man auch selber wohnen kann, dass das Leben doch auch im Rollstuhl weitergeht. Also er war da schon ein bisschen der Vorreiter gewesen, dass es die Eltern vielleicht ein bisschen besser können verkraften
konnten. Der Rollstuhl ist für dich ein gäbiges Hilfsmittel und nicht ein Hindernis. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich habe natürlich die ersten 3 Monate, so lange sind wir damals auf dem Rücken gelegen, ein Spiegel oben dran. Da hat man selten operiert. Man hat einfach, ist in diesem Bett gelegen. Da ist der erste Film, den der Dr. Zeche lanciert hat, über Querschnittlähmung ist da gelaufen. Da habe ich gesehen, wie sie die Leute, wenn sie mit der Bahn gefahren sind, in einen Transportwagen hineinschieben, wo sie dann noch einen Soul dazu gestellt und so im Fehwagen eigentlich quasi hätte können Zug fahren, anders ist nicht möglich gewesen. Das hat mich ein bisschen schockiert. Auf die andere Seite habe ich gesehen, wie die dann schon auf 2 Rädchen da so Kunststück machen und eben so Stegen runterfahren. Das hat mich fasziniert und ich hatte das Gefühl, wow, das wollte ich dem auch können. Irgendwie hat mich der Rollstuhl schon fast so ein bisschen, das hat mich einfach fasziniert. Ich habe nicht gedacht, oh je, das ist das Schlimmste, was ist. Und damals sind die ersten schönen Rollstühle designt worden vom Rainer Küschall. Das war ein Tetraplegiker, der hinter einem Paraplegikerzentrum so einen Schuppen durfte benutzen. Und dann hat er die ersten schönen, farbigen, eleganten Rollstuhl designt. Und ja, ich habe den Rollstuhl nicht so als schlimmen Find angeschaut. Ich habe gefunden, das ist noch so cool. Irgendwie.
Welche Rolle spielt für dich so ein bisschen Humor und positives Denken in deinem Leben?
Das ist natürlich das Wichtigste. Wir hatten damals schon das Paraplegikerzentrum in Basel, das ist so unsere zweite Heimat geworden. Anstatt dass ich irgendwo bei mir daheim in Ausgang bin, habe ich mein erstes Auto, DAF 33 war das, bin ich eingestiegen und bin auf das Basel gefahren und ist Samstag und Sonntag ist man vor dem Paraplegikerzentrum gehockt und hat Witzchen gemacht. Und der Dr. Zech war etwa die auch dabei mit seinen Kindern. Die haben wir auf die Chance genommen, sind mit ihnen rumgefräset. Das war einfach mein Ausgang. Und da hat man auch, ja, schwarzen Humor gehabt. Wenn ich jemanden mitgenommen habe, waren die manchmal fast ein bisschen schockiert gewesen. Da hat zum Beispiel der eine Tetraplegiker am anderen gelernt, wie er trotz Tetraplegie kann in der Nase grübeln.
Wirklich?
Wir haben eigentlich auch kein Blatt vor dem Mund gehabt. Ich muss sagen, wir waren zwischen recht makabre Truppe gewesen. Und es haben nicht alle Leute so den gleichen Humor verstanden. Wenn man so etwas Aussenstehendes hat mitgenommen, sind die manchmal auch doch ein bisschen vor den Kopf gestossen gewesen. Aber das hat uns doch auch geholfen, ja, mit der Situation zu klarkommen.
Und du hast vorher so ein bisschen erzählt, du warst eigentlich nicht so eine Sportliche vor dem Unfall. Wieso hat sich das geändert?
Ja, das war komisch, als ich das erste Mal in der Zeitung kam. Haben meine ehemaligen Klassenkameradinnen und Kameraden gesagt, was, Rosa, Sport, das kann es jetzt nicht sein, das ist doch nicht möglich. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wahrscheinlich wirklich nicht so ein ehrgeiziger Sport. Und was halt damals war, der Rollstuhl-Slalom, das Rollstuhl-Geschicklichkeitsparcours, Rollstuhl-Cross hat es noch gegeben, an diesen schweizerischen Sporttreffen, wo wir waren, das war sehr, sehr locker gewesen. Also da, das hat einfach auch irgendwie Spass gemacht, das zusammengehören. Und da ist noch nicht so ehrgeizig trainiert worden. Die einen schon natürlich, aber ich eigentlich wirklich nicht. Ich habe einfach das gemacht, was für mich Spass hat gemacht. Und für später nachher ins Kader zu kommen und für an den Paralympics zu können, da habe ich dann schon ein bisschen anders in die Hose müssen.
Also würdest du sagen, der Sport hat dir auch geholfen, ein bisschen die Herausforderungen zu meistern und hast du daraus Energie geschöpft?
Auf jeden Fall. Und vor allem, ja, natürlich davon profitiert, dass ich beweglich war. Und auch noch ein bisschen, dass ich plagieren konnte. Wenn ich neu mal zu tun, ein Stegli gesehen habe, musste das Rosa einfach runterfahren. Egal, ob sie manchmal ausgerutscht ist und am Boden auf dem Füdli gelandet ist. Ich konnte angeben und war so ein bisschen, irgendwie so etwas Spezielles gewesen. Und das hat mir gefallen, vor allem.
Du hast ja vom Rollstuhlslalom bis zur Silbermedaille bei den Paralympics im Tischtennis hast einige Erfolge dürfen feiern. Wie bist du denn dazu gekommen, Tischtennis zu spielen?
Ja, das hat man früher einfach so ein bisschen in der Body gemacht. Aber in Basel ist natürlich unten im Keller auch schon Tischtennis trainiert worden. Und da ist fast nicht anders gegangen, als dass man ihm auch hat, also so einen Schläger in die Hand drückt und mal gesagt, probiere es. Und wir hatten sehr gute Trainer. Und das hat mir wirklich gefallen. Ich war sehr eine angriffige Tischtennisspielerin und hatte auch recht gleich mal ein bisschen Erfolg. Und dort konnte ich dann wirklich voll einsteigen und mein Potenzial dort aufbauen. Und ja, dass ich nachher das Ziel hatte, dass ich mal auf einmal überhaupt an die Treffen können im Ausland, wäre ich sonst wahrscheinlich auch nicht überall her können und dann Weltmeisterschaft und Paralympics dürfen leben. Das hat mir dann natürlich schon die Energie gegeben, dass ich da wirklich voll rein einsteige.
Und hat es einen besonderen Moment, der so ganz fest in Erinnerung geblieben ist?
Ich weiss nicht mehr, was es war. Ich glaube in Holland oder in England. Ich hatte am Abend ein Date mit einem Trainer und am Morgen musste ich das Finale spielen. Und das war in jedem Ecke Fernsehkameras. Und ich habe mit Schrecken gesehen, dass ich eine riesen blaue Flecken am Hals habe. Ich durfte natürlich nicht ein Foulard oder ein Halstuch anlegen. Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, wie ich da drauf rausgekomme.
Und wie bist du daraus rausgekommen?
Ich glaube, ich habe einfach gespielt und denkt ja noch.
Gut, dann zumal war es ja noch gut, da hatte es ja noch keine Social Media und all diese Sachen gehabt, oder die News haben sich auch nicht so schnell verbreitet.
Richtig, und da hat man ja am Abend vorher einen neuen Ausgang dürfen. Heute sind sie sicher einfach, ist man früh im Bett und muss sich vorbereiten. Eben ein bisschen auf eine andere Art, als wir das damals noch haben dürfen.
Neben dem Sport hast du dich auch der Sensibilisierungsarbeit verschrieben. Du bist nämlich bei uns Gästebegleiterin bei der Schweizer Paraplegiker-Stiftung und machst Führungen. Aber nicht nur das, du bist auch das Gesicht von unserer neuen Kampagne. Warum ist dir das Thema Sensibilisierung für Menschen mit Querschnittlähmung so wichtig?
Auf einmal ganz sicher ist mir wichtig, dass man mitteilen kann oder Vorbild sein allen Querschnittgelähmten, die das gleiche Schicksal erleben, dass das Leben doch auch weitergeht, dass es immer wieder Spass machen kann, dass man Freude haben kann. Die Freude und die Energie kommt zurück irgendwann und der Mensch ist so ein Wahnsinnsgebilde, Konstrukt, das ich immer wieder staunen muss, dass auch junge Leute mit sehr, sehr schweren Behinderungen, hohen Lähmungen, Tetraplegiker doch wieder lachen und einen Lebensinhalt und eine Lebensfreude erleben können, dass ich selber das manchmal nicht begreifen kann, wie das möglich ist. Noch ein ganz wichtiger Punkt ist, die Stiftung war ja nicht einfach immer da gewesen. Die ist im 1975 entstanden, wo der Dr. Zeche gesehen, wie viel finanzielle Nöte, dass so ein Unfall, so eine Querschnittlähmung, so ein Eingriff mitbringt. Und für uns war damals Selbstverständlichkeit, dass wir geholfen haben, die Stiftung bekannt zu machen. Wir sind Samstag oder Sonntag x Anlässe haben wir besucht und haben geholfen, der erste Stand, den es hatte, die ersten Panels, die ersten Paraplegie-Heftchen mitzunehmen und irgendein Einkaufszentrum oder an einem Dorffest den Stand aufzustellen und betreuen und die Leute aufmerksam machen auf die Stiftung, dass die bekannt ist worden. Das war für uns selbstverständlich, dass wir da mitgeholfen haben.
Also du hast eigentlich Pionierarbeit geleistet, um die Schweizer Paraplegiker-Stiftung bekannt zu machen. Wenn du es jetzt vergleichst, früher zu heute, wie hat sich das verändert?
Es ist grossartig, wie viele Leute Mitglied sind bei dieser Stiftung. Wie viele Leute sich da damit identifizieren können. Dass viele Leute nicht mehr sagen, ich will nicht leben, wenn mir so etwas passiert. Dass viele doch sehen, man kann so viel machen, das könnte ich auch packen, das könnte auch mir passieren. Und dann eben die Mitgliedschaft einzahlen. Und dass das eigentlich bis anhin immer stetig am Wachsen ist und nie zurückläufig ist, dann sehe ich natürlich, dass die Stiftung so bekannt ist. Und wenn man zurückschaut, 70er Jahre, wie ich betteln musste, dass mich ein Buschauffeur mitgenommen hat, dass der nicht gesagt hat, ich habe ein Rückenproblem, ich kann noch nicht reinhelfen. Die ÖV, Rollstuhltoiletten, Restaurant, da war einfach nicht viel. Und heute kann man einfach in einen Zug einsteigen. Das heisst, man muss sich manchmal anmelden. Man kann die Busse benutzen, die absenkbar sind. Das ist eine grossartige Errungenschaft. Dank dem, dass man wirklich also in den Medien langsam auftaucht, da hat sich wirklich sehr, sehr viel verändert.
Das ist auch dank dir so weit gekommen, weil du ja so viel Aufklärungsarbeit leistest. Wenn du jetzt an die ganze Zeit zurückdenkst, gibt es ein Erlebnis, das dich besonders berührt hat bei dieser Sensibilisierungsarbeit?
Das ist immer sehr positiv. Die Leute sind dankbar, dass wir Betroffene sind, die Sensibilisierungskurs machen und die Gästebegleitung machen. Und ganz herzig ist natürlich, wenn vielleicht jüngere Teilnehmer, Schulklassen, wenn plötzlich eine Frage auftaucht. Kürzlich hatte ich eine kleine Klasse mit kleineren, ich weiss nicht, wie, vielleicht 10 oder so. Dann kam der eine und gesagt, dir, wie viele Schuhe braucht ihr? Das ist so herzig.
Gute Frage, gell? Das stimmt, ja.
Der hat eine gute Überlegung gehabt, ja.
Und wie viele Schuhe brauchst du?
Ja, ich habe mehr, als ich brauche.
Wirklich?
Wir würden ein paar Sommer und Winter wahrscheinlich leeren. Nein, sie werden auch dreckig. Und dann beim Autoeinsteigen tust du meistens ein bisschen bleiben gehangen, kannst den Fuss zu wenig lüpfen. Also die leiden schon auch ein bisschen. Ja, aber ich brauche dir nicht so viele Schuhe, wie ich habe.
Und du bist das Gesicht von unserer neuen Kampagne. Wieso hast du dich entschieden, bei dieser Kampagne dabei zu sein?
Was hat geheissen? Es ging darum, ein bisschen etwas Lebendiges zu zeigen. Da habe ich gedacht, okay, wenn sie das zeigen, was ich bin, was ich mache, dann bin ich dabei, weil mit dem kann ich wirklich auch zeigen, dass es eigentlich fast nichts gibt, was man nicht machen kann.
Ja, und dass es so ist, das beweist quasi dein Lebenslauf. Also ich habe mich am Anfang vor dem Gespräch ein bisschen vorbereitet und ein bisschen geschaut, was du eigentlich alles machst. Und du bist nicht nur engagiert und sportlich, sondern du hast unglaublich viele Hobbys. Also du füllst deine Freizeit mit vielen spannenden Aktivitäten. Zum Beispiel tust du auch Monobob-Ski fahren, Kajak fahren oder machst auch Dörfreisen. Wie gehst denn du mit dieser Angst um, wenn du etwas Neues anfängst? Hast du überhaupt Angst oder bist du immer super mutig?
Eigentlich habe ich keine Angst. Nein. Das Einzige, was mir Angst macht, was ich auch bis jetzt noch nie gemacht habe, wäre so ein Bungee-Jumping. Das schaffe ich nicht. Aber sonst gibt es eigentlich nichts, was mich bremsen würde.
Und was ist denn eine deiner Lieblingsaktivitäten? Was machst du am liebsten von all diesen Sachen? Wo blühst du so richtig auf?
Also beim Skibobfahren. Auf der Piste. Das Gefühl haben, von mal schwerelos anfahren, das Gefühl von der Kurve, das geniesse ich wahnsinnig. Das ist wirklich eigentlich meine Favorite Sportart.
Bist du vorher schon Skifahrerin gewesen?
Nein. Ich bin die Einzige von uns 7 Kindern, die Skifahren kann. Die Einzige, die durfte lernen, richtig schwimmen, in den Schwimmkursen. Die Einzige, die Tischtennis spielen kann und sie in den Meisterschaften weit gebracht hat. Es war einfach so, dass wir als ärmere Familie einfach kein Geld hatten und das mit dem Sport nicht so gefördert hat. Das ist auch einfach ein Vorteil, dass ich das Privileg hatte, dass dann nachher die Paraplegikervereinigung entstanden ist, dass man die Kurse besuchen darf und Skilehrer und Schwimmlehrer und alle die Angebote darf benutzen, die diese Paraplegikervereinigung heute anbietet.
Und wenn du jetzt deinem damaligen Ich etwas dürftest sagen, was würdest du der Rosa von früher sagen?
Ja, ich würde ihr sagen, sie sollte ein bisschen mehr wandern, sie sollte ein bisschen in die Berge, sie sollte ein bisschen schlöfeln, sie sollte Rollschuhe fahren, sie sollte ein bisschen etwas machen mit ihrem Dasein, mit ihrem Körper, mit ihrem gesunden Körper.
Und wenn dieser junge Rosa etwas sagst, wo nachher frisch in den Rollstuhl kommst, mit all den Erfahrungen, die du jetzt im Rollstuhl gemacht hast, ich meine, 1975 war es noch ganz anders als heute.
Einfach nicht den Kopf in den Sand setzen. Und ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe natürlich einfach etwas in die Wiege bekommen. Mein Lebensmotto ist, das Leben ist leichter zu tragen, wenn man es schön findet. Und manchmal muss man sich ein bisschen schön reden. Und nicht vergessen, ich habe natürlich eine Behinderung, wo noch so vieles möglich ist. Ich kann nur von mir reden, ich kann meine Hände brauchen. Ich habe so viel, was andere nicht können oder nicht mehr können. Und ich bin für das sehr, sehr dankbar. Und ich weiss auch, was ich für ein Privileg habe, dass ich die Chance hatte oder das Glück, dass meine Verletzung nicht schlimmer ist.
Gibt es etwas, was du dir speziell für die Zukunft wünschst? Für dich oder auch für alle anderen Betroffenen?
Ja, ich würde mir vor allem wünschen, dass man vor allem für die Fußgänger, dass sie ihre Rollstuhlparkplätze freilassen, das respektieren, dass wir die brauchen, dass in den Rollstuhl-WC die Spiegel mal auf einer Höhe montiert werden, dass sich auch der Rollstuhlfahrer sieht und nicht nur, wie sie vielleicht überlegen, der Begleiter.
Gibt es irgendetwas Spezielles, das du noch erleben oder machen willst? Irgendetwas auf deiner To-Do-Liste, wo du sagst, das fehlt mir noch? Also Bungee-Jumping ist es ja schon mal nicht.
Bungee-Jumping ist es nicht. Und es ist so, dass ich eigentlich froh bin, wenn ich gesund bleiben kann. Wenn ich mir das einigermaßen erhalten kann, was ich bis jetzt noch habe, das pflege ich, pflegen, solange es geht. Und auch die vielen Leute, die ich um mich habe, die all das mitmachen, dass ich die möglichst lange behalten kann. Und die Freude am Leben auch darf weitererleben.
Liebe Rosa, merci vielmals, dass du heute deine Geschichte mit uns geteilt hast. Es war so inspirierend zu sehen, was du alles erlebt hast, was du gemacht hast in all diesen Jahren. Auch die Entwicklung zu sehen von der Schweizer Paraplegiker Stiftung, was vorher war und heute. Das war wirklich sehr schön zu sehen. Und für alle hier draussen, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr die Kampagne noch nicht gesehen habt oder mehr über die Rosa möchtet lesen, dann geht doch auf unsere Webseite. Den Link findet ihr in der Podcast-Folge-Beschreibung. Und schon mal danke fürs Zuhören. Dir, liebe Rosa, danke vielmals, dass du heute da warst und dir Zeit genommen hast. Und bis ein anderes Mal.